Unser heutiger Gast hat eine beeindruckende akademische Laufbahn hinter sich. Beginnt mit einem Studium der Humanmedizin an der RWTH Aachen, gefolgt von einer Promotion und einem Master of Health Business Administration an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Sein Weg führte ihn von der tiefen Leidenschaft für Technik, inspiriert durch die Ära des Commodore 64, die Älteren unter uns erinnern sich, zu ernsthaften akademischen Bestrebungen in der Welt der Medizin. Nach seinem Studium fand er seine Berufung im Bereich der intensivmedizinischen Versorgung kombiniert mit den neuesten Technologien. Als Intensivmediziner erlebte er die Herausforderung auf den Intensivstationen, was ihn zur Entwicklung von Mona, einem innovativen digitalen Assistenz- und Telemedizinsystem, motivierte. Dieses System verkörpert die Fusion von menschlicher Fürsorge und technischer Effizienz und ist ein Meilenstein in der modernen Intensivmedizin. Zusammen mit seinem Team hat er Clinomic gegründet, ein Unternehmen, das nicht nur die medizinische Landschaft verändert, sondern auch neue Wege in der Art und Weise, wie in medizinischen Einrichtungen gearbeitet werden kann, aufzeigt. Trotz der Herausforderung des Gesundheitssystems bleibt unser Gast ein Pionier, der stets nach Lösungen sucht, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Arbeit des medizinischen Personals zu erleichtern.
In mehr als 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie bei dem Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Entwicklung gibt es im medizinischen Bereich und wie gehen wir mit einer Branche um, in der so viele Menschen wissen, warum sie dort arbeiten, aber die Herausforderungen so groß sind? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Dr. Arne Peine. Wir freuen uns, denn wir sitzen an fast drei verschiedenen Standorten. Arne, dich erwischen wir ganz woanders.
Genau, ich schalte mich hier sozusagen zu aus Rumänien. Ich bin gerade bei einem Kunden von uns oder einer Gruppe von Krankenhäusern, die auch das Mona-System gekauft haben. Und wie das so ist im Customer First, dann muss man halt im Zweifelsfall auch hier mal hinfliegen. Und deswegen schalte ich mich tatsächlich hier gerade aus Rumänien zu, aus Cluj. Das ist eine Stadt in Transsilvanien und es ist immer wieder wirklich schön zu sehen, wie diese Krankenhäuser sich entwickeln, wie man mit den Leuten hier vor Ort zusammenarbeitet. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Und deswegen bin ich immer gerne hier und ich sitze hier quasi mit Blick über die ganze Stadt und hätte schlechtere Orte geben können, um den Podcast hier aufzunehmen.
Sehr schön. Michael und ich sitzen zwar beide bei uns im Studio, aber in getrennten Räumen. Das ist einfach die alte Regel, ne? Aus der Zeit, wenn einer remote, dann alle remote. Insofern, ja.
Ja, unsere erste Frage, das ist gleich ein dickes Brett, Arne, wir haben dich vorbereitet, aber trotzdem ist es dann, wenn man die Frage am Kopf hat, ist es für die meisten erstmal, Die Frage lautet, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wahrscheinlich muss man sich dann auch die Gedanken darüber machen, wer ich eigentlich bin, ja, oder zumindest, wenn man mich von außen betrachtet, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, eigentlich schlagen in meiner Brust drei Herzen, wenn man mal ehrlich ist. Ich bin auf der einen Seite bin ich Techniker. Ich bin wie ihr wisst auch arbeite als CTO eines Startup-Unternehmens. Das heißt, ich bin jemand, der zutiefst begeistert ist von Technik, von Sachen, die zusammenarbeiten, von neuen Technologien, von auch naturwissenschaftlichen Methoden, die Probleme lösen. Das ist das, was mich immer schon interessiert hat als kleiner Junge schon und bis heute immer noch fasziniert. Dann bin ich auch natürlich Unternehmer. Ich habe, wie gesagt, ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit Kollegen aus der Universität, überwiegend Ärzte, werden wir später bestimmt nochmal drüber sprechen. Und da bin ich natürlich auch Mediziner. Das heißt, ich bin auch Arzt, also ich bin auch jemand, der am Patientenbett gearbeitet hat in Umgebungen, die schon sehr, sehr besonders sind, nämlich Intensivstationen. Und ich glaube, das sind so diese drei Punkte, die mich ausmachen. Und was hat mich eigentlich dahin gebracht? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie kommt man eigentlich dazu? Und ich denke also an so drei kurze Episoden aus meinem Leben, Also ihr sprach gerade den C64 an, das war tatsächlich eine der prägendsten Komponenten in meinem Leben. Ich bin, meine Eltern haben mir sehr früh den Zugang zu Computern ermöglicht. Das war Anfang der 90er, da war ich so 6 Jahre alt und da hatte ich einen C64 im Kinderzimmer. Und das war relativ ungewöhnlich. Also das gab es zu der Zeit eigentlich noch nicht. Und meine Eltern haben damals finde ich, nachhaltig Gutes gemacht. Nämlich die haben gesagt, der Junge kann jetzt nicht nur Computer spielen, da den ganzen Tag Auto rennen, sondern der muss das auch verstehen. Und die haben mir dann tatsächlich einen Nachhilfelehrer besorgt für Computer. Und das war in den 90ern wirklich relativ ungewöhnlich. Und dann kam tatsächlich zweimal die Woche kam jemand zu mir. Das war so ein, heute würde man sagen, typischer Nerd. Und er hat mir dann erklärt, wie das geht. Ne? Erklärt, wie man programmiert, erklärt, wie man ein Betriebssystem benutzt. Und das haben wir dann wochenlang, monatelang, jahrelang gemacht. Und ich habe deswegen ein sehr tiefes Verständnis und sehr tiefe Begeisterung einfach entwickelt dafür, nicht nur Nutzer eines Gerätes zu sein, sondern wirklich tatsächlich auch zu verstehen, wie es funktioniert. Ne? Und ich würde so heute wieder mit meinen Kindern machen. Also von daher, glaube ich, eine ganz gute Sache gewesen. Das hat mich sehr stark geprägt. Und wenn man so ein paar Jahre weiter dann denkt, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das, was ich kann, nämlich irgendwie mit Computern umgehen, dass man damit offensichtlich auch Geld verdienen kann. Und ich war dann mit 14, habe ich mich dann selbstständig gemacht, ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich glaube, es war im Endeffekt nicht so ganz legal. Habe dann einen Computerservice gegründet und bin dann mit dem Bus oder mit dem Fahrrad, mit meiner Tasche, zu den Leuten nach Hause gefahren und habe deren Computer repariert. Und habe also gemerkt, dass wenn ich irgendwas kann, dass es offensichtlich Leute gibt, die da bereit sind, auch Geld für zu bezahlen. Das fand ich damals schon ganz gut. Damals war ich, glaube ich, sehr, 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 sehr preiswert. aber es war schon was mich sehr stark geprägt hat, also auch diesen kommerziellen Gedanken einfach dahin zu haben. Ich habe es dann jahrelang danach auch immer noch weitergemacht, habe immer noch irgendwelche, ich sag mal, Seitenprojekte und so weiter gehabt, habe mein Studium auch so finanziert und ich glaube, das war auch eine Sache, die mich im Nachhinein wahrscheinlich stärker geprägt hat, als es mir in dem Moment so bewusst war. Ne? Und ich glaube, die dritte Sache, die mich ausmacht, und da denke ich einfach an so eine bestimmte Episode in meinem Leben. Ich war ja dann viele Jahre später, logischerweise, ich habe Medizin studiert, war dann Arzt, junger Arzt, Intensivmedizin gelernt an der Uniklinik in Aachen. Große Uniklinik, riesengroße Intensivstation. Und dort kann ich mich an eine Situation erinnern. Irgendwann ist, wenn man da hinkommt, dann hat man nicht so richtig viel Ahnung von dem, was man tut. Und irgendwann lernt man das. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die dann sagen, so, jetzt hast du genug gelernt, jetzt geht das hier mal los. Ja? Und dann kann ich mich genau erinnern an den Moment, wo ich plötzlich nachts alleine war. Ich war zwar nicht alleine auf der Station, da gab es natürlich noch viele Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, aber ich war als Arzt plötzlich verantwortlich für viel. Nicht für alles, aber für ziemlich viel. Und da habe ich eine Sache relativ schnell lernen müssen, nämlich die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen in Drucksituationen. Und zwar nicht immer die richtige. Ich glaube auch zu akzeptieren, dass man nicht immer richtig liegt mit dem, was man tut. Aber zumindest was zu entscheiden. Zumindest zu sagen, ob es A oder B ist. Und das war sehr schwierig, weil man kommt aus einer Phase, wo man immer aus der Uni, wo man alles abwägt und sagt, okay, was könnte das Richtige sein? Was könnte das Falsche sein? Was für Konsequenzen hat das auch am Ende für mich oder für andere? Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo jemand gesagt hat, was soll ich jetzt geben? A oder B an Medikament, C oder D an, weiß ich nicht, Prozedur, die durchgeführt werden soll. Und das ist etwas, was mich später wirklich auch in meinem Job als später als Gründer auch sehr, sehr stark getrieben hat. Immer die einfach die Tatsache, dass man entscheiden muss, auch wenn man weiß, dass man sich nicht immer hundertprozentig sicher sein kann. Ich glaube, so, wenn man diese drei Episoden so ein bisschen sieht, dann bekommt man vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wer ich bin und wie ich da hingekommen bin.
Wie kam der Sprung damals für Medizin? Also ich habe irgendwie noch nicht ganz so, dass du war da der Connector mit deinen Eltern? Also ich finde zwei Punkte bemerkenswert. Also ich habe einen Computerkurs besucht, weil meine Mutter, mein Vater uns da reingesetzt hat, Windows 3.1. Und mein Vater saß in der Reihe hinter mir, geflucht die ganze Zeit.
Ja.
Aber das war zumindest der Impuls. Aber Nachhilfelehrer hatte ich nicht. Also das finde ich sehr bemerkenswert. Trotzdem, der Sprung dahin in Richtung Medizin ist jetzt das, was mich gerade interessiert.
ist gar nicht so ungewöhnlich. Also ich meine, wenn man sich für Computer interessiert, dann interessiert man sich ja in erster Linie zum einen für Technik, aber man interessiert sich auch für Systeme, wie Sachen zusammenarbeiten, wie Sachen gebaut sind, wie Sachen interagieren, zusammengeschaltet sind, sich beeinflussen und so weiter. Und wenn man so eine gewisse Faszination für Systeme hat, dann interessiert man sich auch irgendwann für Medizin, ja, und möchte einfach verstehen, wie so ein Organismus gebaut ist, wie er zusammengeschaltet ist, wie auch er kaputt gehen kann und wie man ihn wieder reparieren kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die verbindet fast alle Medizinerinnen und Mediziner, dieser Wunsch, irgendwie Systeme zu verstehen auf der einen Seite. Und dann gibt es natürlich in der Medizin noch unterschiedliche, ich sag mal, Disziplinen, die man wählen kann. Und die technischste und die, ich sag mal, die nerdigste von allen ist auf jeden Fall die Intensivmedizin, weil die besteht zu einem ganz großen Teil natürlich aus Technik. So ungewöhnlich klingen, aber es ist, glaube ich,
runde Geschichte. Also ich komme ein bisschen aus der anderen Ecke. Also bei uns war es so, wir hatten einen 486er, das war der erste, den ich zu Hause hatte. Und meine Eltern haben sich dann bei Aldi angestellt, wo die Dinger von der Palette geholt wurden. Und ich hatte davor einen Atari. Ja,
musste man damals vom Aldi schlafen.
Richtig, haben sie gemacht, konnten damit nichts anfangen, aber sie wussten, ich mache damit was. Und ich komme eher aus der Anwenderseite. Also ich habe dann sehr früh ein Modem, US Robotics, 14.4 davor geschaltet und konnte halt sehen, what can you do with it? Also ich habe weniger den Rechner auseinandergenommen, als dann mehr in der Firma meines Vaters halt diverse Prozesse überarbeitet und solche Geschichten gemacht, Websites. Und deswegen finde ich spannend, dass du sagst, ein natürlicher Weg stimmt, aber halt aus einer anderen Ecke raus.
Ja, absolut. Also, klar.
So, intensiv.
Wir hatten ja im Vorgespräch geteilt, dass Christoph und ich wahnsinnig großes Interesse an dem Thema Gesundheitswesen mal im Ganzen. Ne? Wir hatten ja neulich Christoph hat ihn alleine gehabt, den CEO der Techniker Krankenkasse, wirklich tolle Folge. Wir hatten auch schon Ärzte, Ärztinnen bei uns zu Gast, aber wir wollen das in diesem Jahr mehr machen. Warum sind wir so fasziniert? Weil in deiner Branche es extrem viele Menschen gibt, die Purpose getrieben sind, die genau wissen, warum sie das machen, weil sie Menschen helfen wollen, weil sie wirklich einen inneren Antrieb haben, was ja schon mal eine große Voraussetzung ist für einen positiven Zugang zur Arbeit. Auf der anderen Seite aber die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden. Ne? Also, dass wir alle geklatscht haben auf den Balkonen und Terrassen für die Pflegerinnen, Pfleger und Ärztinnen und Ärzte bei der Corona-Pandemie, das ist ja ganz nett, aber das hat nicht wirklich geholfen. Und der Druck, der auf dem System Gesundheitswesen liegt, der ist immens. Wir sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern, die uns sagen, Klinikschließungen in ganz großem Ausmaß stehen bevor. Es ist ein immenser Druck. Und aus diesem Spannungsfeld auf der einen Seite extrem wichtig, extrem motivierte Menschen, auf der anderen Seite ein System, was gerade zu kollabieren droht, wenn man den ganz kritischen Stimmen glaubt, das ist der Reiz. Und da wollen wir gerne ein bisschen forschen und mit dir drüber sprechen, auch wie du das siehst. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was, vielleicht nähern wir uns über deine Firma, über das, was ihr da genau macht, und dann sehen wir weiter, okay?
Gerne. Also ich glaube, um zu verstehen, was wir machen, muss man verstehen, was ist die Situation auf der Intensivstation. Wir haben eine Medizin, die extrem stark technikgetrieben ist. Wir haben eine sehr, sehr datendichte Intensivmedizin. Wir reden heute davon, wenn man sich so ein Patientenbett anschaut, dann sind da ganz viele Geräte, Systeme um den Patienten drumherum. Und das sorgt dafür, dass die Menge an Daten seit Jahren kontinuierlich steigt. Wir sprechen heute von ungefähr 1000 Datenpunkten pro Patient pro Stunde. Das heißt also, im Zweifelsfalle, wenn du als Ärztin, als Arzt 14 Patienten hast, sagen wir mal, dann reden wir von 14.000 Punkten, die dir irgendein System anzeigt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man ein Auto hätte, das einem 14.000 Punkte pro Stunde anzeigen würde, dann könntest du nicht mehr Auto fahren. Und das ist genau das Phänomen, was passiert. Wir verbringen immer mehr Zeit in der Interpretation, in der Analyse, in der Verarbeitung von Daten, versuchen da irgendwie Dinge rauszuextrahieren, Sachen zu priorisieren und verbringen immer weniger Zeit mit den Patientinnen und Patienten. Das heißt also immer mehr am Computer und immer weniger am Patientenbett. Und das ist eine Situation, die für uns untragbar war. Wir haben ein fantastisches Gesundheitssystem. Wir haben genug Geld, ja. Aber wir verbringen immer noch 50% eben halt im Büro, im Arztzimmer und nicht am Patientenbett. Und das ist nur der Seite der Ärzte. Jetzt gibt es natürlich noch die andere Seite, nämlich diejenigen, die noch viel stärker darunter unter dieser gigantischen Digitalisierungslücke leiden. Das ist das im weitesten Sinne das Krankenpflegepersonal, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die zum Teil damit beschäftigt sind, anstatt sich um die Patienten zu kümmern, Sachen vom Computer abzuschreiben oder Sachen von Monitoren abzuschreiben. Also wenn du heute auf die Station kommst, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand vier bunte Stifte dabei hat und er schreibt mit vier bunten Stiften Zahlen von einem Computer auf ein Blatt Papier. Und mein erster Job war, Faxe abzutippen. Und das ist natürlich obskur, wenn man darüber nachdenkt, was dieses System kostet und wie stark auch die Patientenversorgung darunter leidet, weil wir sind ja nicht Ärzte geworden, um irgendwie eine, Computerausbildung zu haben, sondern wir wollten was mit Patienten machen. Und wir sehen halt auch einfach das große Defizit, was wir dort aufbauen. Und da haben wir gesagt, das müssen wir lösen. Und wir müssen das so lösen, dass es nachhaltig funktioniert, dass es so ist, wie wir das haben wollen, weil es nicht ein Medizintechnikunternehmen für uns gemacht hat bisher. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir ein Unternehmen und machen das genau so, wie wir das haben wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg dann gewesen, dass wir ein Produkt gemacht haben, das von unserer sehr, sehr, sehr stark geprägt war von unserer eigenen Vorstellung davon, wie es richtig sein soll. Und offensichtlich gibt es noch mehr Leute, die genauso denken. Und was wir entwickelt haben, ist ein System, das System heißt Mona, das ist kurz für Medical On-Site Assistant, ist letztendlich ein intelligentes Assistenz- und Telemedizinsystem am Patientenbett. Kann man sich so vorstellen, 60 Zentimeter groß, weißes Gerät. Und das ist vollgestopft mit all der Technik, die wir immer haben wollten am Patientenbett. Das heißt, wir haben auf einmal einen 4K-Bildschirm, wir haben einen Touchscreen, wir haben 5G, wir haben Sensortechnik drin, wir haben einen KI-Chip, mit dem wir auch in Zukunft arbeiten können. Also wir haben nicht ein System, das jetzt schon quasi mehr oder minder abgeschafft werden müsste, sondern wir haben einfach das erste Mal ein richtig gutes System am Patientenbett. Und das haben wir entwickelt und wir haben die Software dafür erstellt. Und auch die Hardware selbst entwickelt und zugelassen. Und das machen wir seit 2019 und machen das, glaube ich, ganz erfolgreich. Mittlerweile in ganz Europa, unter anderem in Rumänien, wo ich jetzt gerade bin.
Also aus der Erfahrung mit den Rechnern und der Technologie weiß ich, die Herausforderung ist nicht unbedingt, Windows an den Mann oder die Frau zu bringen, sondern den Mann oder die Frau an Windows. Und die Frage einfach, wie schaffst du es, dass genau diese Hürde der Akzeptanz von Technologie am Patienten, und du sagst das völlig natürlich, aber es wird, glaube ich, genug Ärztinnen und Ärzte geben, die sagen, no way. Plus dann brauchst du Schulungen, Trainings und so weiter. Was macht das bei euch aus?
Naja, erstmal, glaube ich, man muss von zwei Seiten kommen. Zum einen musst du ein Produkt entwickeln, das die Leute wirklich haben wollen. Und dann sind sie plötzlich auch in der Lage oder kümmern sich auch drum und wollen es auch verstehen. Und die Intensivmedizin ist immer schon sehr technikaffin gewesen. Das heißt, wir haben immer mit neuen Konzepten gearbeitet, neuen Geräten gearbeitet. Und von daher ist das, glaube ich, gar nicht so sehr das größte Problem. Aber wir haben einfach im Unternehmen auch sehr viele, ich sag mal, Medical Professionals, sagen wir, also im Endeffekt Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegepersonal und so weiter, die auch dafür sorgen, dass die Produkte, die wir entwickeln, auch wirklich den Kern der Sache treffen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, wir haben, die Leute sehen halt unmittelbar den Benefit. Und dann, wenn sie den Benefit auch sehen, das heißt also, sie haben plötzlich mehr Zeit, sich um ihre Patientin zu kümmern. Sie haben plötzlich eine Telemedizinmöglichkeit, mit der sie nachts um 3 irgendwie eine Unterstützung bekommen können. Dann sind sie auch bereit, sich mit Technologie auseinanderzusetzen, wenn sie ihnen persönlich auch einen nachhaltigen Vorteil bringt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich meine, dass wir ein System gestaltet haben, eben halt wir haben relativ intensiven UI, UX-Prozess und so weiter, dass das am Ende auch, ich sag mal, von der Maschinen-Mensch-Interaktion stimmt, das ist dann eine technische Frage. Aber erstmal muss die Motivation da sein und die kriegst du dann, wenn du einen Vorteil bietest.
Wie kann man sich da, also wir jetzt als Laien vorstellen, das klingt Klingt nach sehr kapitalintensiv, klingt nach sehr viel Entwicklungsaufwand, klingt nach sehr viel Überzeugungsaufwand. Also ich sehe einen hohen Bedarf an Spezialisten in allen Corporate Functions deiner kleinen Firma. Wie habt ihr gegründet? Wie habt ihr euch finanziert? Wie seid ihr jetzt auf dem Wachstumspfad unterwegs? Magst du das vielleicht auch noch ein bisschen erzählen?
Klar, wir haben gegründet fast aus der Garage raus, möchte ich mal sagen. Also in einem kleinen, muffigen Büro angefangen. Da gab es auch kaum Internet. Wir kommen aus der Universität. Das heißt also, die gegründet im Wesentlichen von drei Ärzten. Mein Kollege Lukas Martin, ich und damals unser Chef, Professor Marx. Gernot Marx kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Kontext auch. Wir haben das Unternehmen gegründet. Klar, das war am Anfang der Corona-Pandemie. Das war jetzt keine leichte Zeit für Medizintechnik. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren unsere Produkte natürlich auch auf einmal sehr stark gefragt. Von daher haben wir uns auch in der Corona-Pandemie über die letzten, wie gesagt, 2019 ist das Unternehmen gegründet, über die letzten Jahre gut entwickelt und sind kontinuierlich größer geworden. Wir haben anfangs sehr stark mit öffentlichen Geldern gearbeitet, haben dort auch von der Europäischen Union Unterstützung bekommen. Da gibt es ja die klassischen Förderprogramme, aber auch solche Sachen wie EIT, das sind so, so Gründungsförderprogramme, mit denen wir die ersten Monate und Jahre dann auch gut gearbeitet haben. Das kannten wir auch noch aus der Uni, also Fördergelder ranbringen, das ist schon eher so unsere DNA gewesen. Und dann haben wir irgendwann verschiedene Art von Investoren mit da an Bord genommen, also vor allen Dingen Profis in der Branche. Wir waren schon sehr selektiv, möchte ich sagen, bei den Leuten, die wir dort ausgewählt haben und haben seitdem in mehreren Finanzierungsrunden auch eine relativ signifikante Menge an Kapital eingesammelt, weil, wie du richtig sagst, natürlich Hardware, Software, das ist ein zugelassenes Medizinprodukt, wird in Deutschland produziert. Du brauchst eigentlich die komplette Kette quasi von Product Design bis Manufacturing bis Zulassung, Regulatory Affairs und so brauchst du alles im Haus und mittlerweile sind wir, je nachdem wie man zählt, so um die 70 Leute und wir arbeiten mittlerweile in einem gemeinsamen Head Office in Aachen und gibt natürlich auch ein paar Remote-Leute.
Das ist jetzt der Startup-Blick drauf und jetzt gibt man einen Blick auf die Intensivstation wieder als Arzt, wenn du rein bist. Das New Work-Leben, sagtest du auch, ist im Krankenhaus nicht Realität. Das ist auch immer wieder das, was gesagt wird, was ihr hier mit New Work macht, das geht im Krankenhaus nicht. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinanderpflücken und mal so zwei, drei Sachen erklären für diejenigen, die das von den Abläufen her nicht kennen.
Naja, ich glaube, das, was ich gerade schon gesagt habe, ist eigentlich eines der plastischsten Beispiele. Wenn du heute als junger Mensch auf die Station kommst und du hast dich entschieden für eine medizinische Karriere in der Intensivstation oder Intensivmedizin oder auch in jeder anderen Disziplin in der Medizin und du bekommst als erstes einen Satz bunte Stifte in die Hand gedrückt und sagst, dein Job die nächsten 20 Jahre deines Lebens oder 30 oder 40, wie lange du arbeitest, wird daraus bestehen, quasi den Digitalisierungsstau der letzten 20 Jahre aufzuarbeiten und du hast zu Hause dein Smartphone und weiß ich nicht, dein Auto verbindet sich mit deinem Kugelschreiber, ja, das ist überhaupt kein Problem, aber hier auf der Station läuft das alles ganz anders und wir machen alles so wie 1992. Das geht halt nicht, das funktioniert nicht und das ist halt auch eine der ganz großen Probleme, die wir heute haben, weil was haben wir? Wir haben heute einen Pflegemangel und zwar einen gefährlich hohen Pflegemangel, der dafür sorgt, dass wir richtig in Versorgungslücken kommen. Wir haben glücklicherweise uns ein ganz ordentliches Polster über viele Jahre aufbauen können, sodass das nicht unmittelbar durchschlägt. Aber der Pflegemangel ist vielleicht das signifikanteste Problem im Gesundheitswesen zurzeit. Und da macht dieser Faktor, wie zeige ich mich als Arbeitgeber auch meinen Angestellten gegenüber, was ist das für eine Wertschätzung, wenn ich sage, wir investieren hier eigentlich nicht mehr in euch. Das ist hier, also hier ist der Kuli und viel Erfolg noch. Da kriegst du keine Leute mehr ins Gesundheitssystem. Und was wir sehen nach der Pandemie, die Älteren irgendwann, na klar, logischerweise verabschieden sich aus dem Beruf. Immer mehr Leute sagen, ich tue mir das im Krankenhaus nicht mehr an und nur von Klatschen auf dem Balkon wird das auch nicht besser. Und die Jungen kommen halt immer weniger dazu, ne? Und jetzt mittlerweile bekommen wir eine Situation, die richtig signifikant für uns alle wird. Und da sind solche Konzepte, nämlich die Arbeitszeit der Leute wirklich auszunutzen im Sinne dessen, dass sie die maximal wertstiftend einsetzen, ganz entscheidend. du musst dich ja darum kümmern, was mit den Leuten ist. Und es hilft eben nicht nur, immer Geld drauf zu werfen. Geld ist auch gut. Und ich glaube, die Bezahlung muss auch absolut leistungsgerecht sein, absolut. Aber es ist auch eine Frage, in welcher Umgebung arbeitest du? Ja, wie gehen wir mit der Arbeitsleistung um? Und das ist, glaube ich, das steht sehr häufig im krassen Missverhältnis.
Mhm. Ich habe jetzt gerade eine Pressemitteilung von euch gelesen, dass ihr einen Großauftrag über 200 Terminals abgeschlossen habt. Wie können wir es vorstellen? Was für Kliniken sind das? Sind die schon auf dem Weg der Digitalisierung ein Stück weit gegangen? Oder sind das auch mal Kliniken, die sagen, hey, wir nutzen genau Mona als das Tool, um die Digitalisierung voranzutreiben?
Das ist sowohl als auch. Aber ich glaube, in den Köpfen der Entscheiderinnen und Entscheider von Krankenhäusern ist klar, dass dieses Thema Digitalisierung, das Thema Umgang mit Daten, das Thema Datenschutz, aber auch, wie gestalte ich meine Arbeitsumgebung der Zukunft, immer größeren Stellenwert einnimmt. Und ich glaube, jeder in der Branche hat verstanden, dass es ganz entscheidend ist, wenn man sein Krankenhaus wirtschaftlich weiter betreiben möchte, dass dort auch die Leute gerne zur Arbeit kommen müssen und auch die Arbeit gut und sicher erledigen müssen. Und wir haben auf dem Weg dorthin, das ist unsere Vision, dass das im Endeffekt überall so sein wird, dann einige gefunden, die gesagt haben, wir sind Vorreiter, für uns ist das super wichtig, vielleicht wichtiger als anderen. Und da ist dann zum Beispiel einer der großen Kunden, es steht ja auch öffentlich, wer das ist, also zum Beispiel in dem Fall die Sana-Gruppe, die einfach jemand, der gesagt hat, bei uns ist Digitalisierung, steht bei uns an nicht, vielleicht nicht an erster Stelle, aber an sehr hoher Stelle. Und wir brauchen eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung für unsere Kliniken. Und deswegen freuen wir uns, da gemeinsam auch auf den Weg machen zu können.
Und bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, ganz kurz noch einmal eine Erinnerung an unser Leadership-Programm Ende Mai. Ich hatte es vor ein paar Folgen hier schon mal angekündigt. Wir haben schon einige wirklich tolle Anmeldungen. Freuen uns riesig darauf, dass wir dieses Programm durchführen. 3 Tage, richtet sich an junge Führungskräfte, die wichtigsten Leadership-Kompetenzen, um sich erst einmal selbst zu führen, dann die Mitarbeitenden und dann auch das Team. Wir haben lange daran gebastelt, wir haben es für viele Firmen ausprobiert in Unternehmen und jetzt zum ersten Mal als offenes 3-tägiges Programm. Baut auf unserem Leadership-Kompetenzmodell, das ihr euch auch auf unserer Seite newworkmasterskills.com anschauen könnt unter dem Reiter Leadership-Programm. Das Ganze wird in Hamburg stattfinden am Strand Kai 1 vom 27. bis 29. Mai. Wir sind ganz zuversichtlich, freuen uns, würden euch sehr, sehr gerne dort begrüßen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder euch gleich anmelden wollt, einfach hello@newworkmasterskills.com. Ich persönlich beantworte jede Mail und freue mich, euch dann Ende Mai bei uns zu sehen. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge.
Jetzt hat New Work damit zu tun oder ist eine Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch das Thema, wie kannst du dir das ermöglichen durch Technologie? Und du hast es gerade ganz schön beschrieben, dass da ein Digitalisierungsstau ist. Wenn du jetzt mal auf die Branche schaust und vielleicht aber auch Ärzte dabei sind, die sagen, naja, ich will ja am Patienten sein und Technologie steht dazwischen. Klar, also ich würde jetzt auch eher sagen, das schafft ja, also du sagst es ja gerade, macht dir ja Platz, gibt dir Möglichkeiten, du kannst Dinge tun, die du sonst vorher nicht machen kannst. Und das betrifft ja nicht nur die Intensivstation. Inwieweit ist das Thema Vertrauen aber dabei ein Faktor, den du bemerkst, wo Leute sagen so, ja, kann ich denn der KI vertrauen? Geht das? Kann ich der Technologie vertrauen? Ist doch mit dem Stift verlässlicher? Wie gesagt, das sind ja so diese Widerstände, gegen die man dann arbeitet. Ich will da einfach nochmal ein bisschen tiefer reinbohren und mal hören, was vielleicht auch um euch herum deine Wahrnehmung ist. Muss ja gar nicht nur euch betreffen, aber das ist ja ein Gesamtphänomen.
Also ich glaube, das, was du beschreibst, ist insofern richtig, dass einfach das Vertrauen eine ganz wichtige Rolle spielt, logischerweise. Ich meine, wenn wir von Technologien sprechen wie KI, dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Da können wir separat nochmal drüber sprechen. Das ist, glaube ich, differenzierter zu betrachten. Aber man muss ja auch sich am Ende immer fragen, warum hat eine Ärztin, ein Arzt den Beruf ergriffen? Und die wenigsten sagen, weil ich einfach super gerne Daten interpretiere, das finde ich super spannend, sondern die meisten haben gesagt, ich möchte meine Arbeitszeit mit Patienten verbringen. Das heißt also, es gibt einen großen Anteil in der Medizin, der sich auch in Zukunft nicht durch KI oder Roboter oder fliegende Drohnen ersetzen lassen wird, sondern wenn du am Bett eines sterbenden Patienten sitzt, dann wird das auch in Zukunft keine KI machen. Und das Frustrierende ist, dass wir aufgrund dessen, dass unsere Arbeitszeit an der falschen Stelle eingesetzt wird, diesen Platz nicht mehr haben. Und das ist das, was die Leute so stark frustriert. Und das gilt für alle medizinischen Professionen letztendlich. Und deswegen ist jeder Weg dorthin eigentlich ein Willkommener. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ja, ist das denn, weiß ich nicht, das haben wir schon immer so gemacht, das war immer gut auf Papier, warum sollen wir das jetzt noch machen? Aber ich glaube, die Digitalisierung ist in allen anderen Bereichen des Lebens so stark fortgeschritten, dass jeder versteht, dass es nicht schlau ist, Sachen auf ein Blatt Papier zu schreiben, die dann per Fax an jemand anders zu schicken, der das Fax dann abtippt. Das versteht jeder. Und am Endeffekt geht es darum, den Leuten den Job wieder zurückzugeben, den sie eigentlich gewählt haben. Und da stehen wir in vielen Bereichen noch am Anfang, aber in vielen Bereichen haben wir auch schon gute Fortschritte gemacht.
Mhm. Guckt ihr über das technische Gerät, die Services, die ihr anbietet, die sowohl Ärztinnen, Ärzte als auch Pflegepersonal nutzen können, guckt ihr darüber hinaus auch auf Abläufe in Kliniken? Also schaut ihr euch an, wie geht Führung in einem modernen Krankenhaus? Was müssen wir eigentlich an Prozessen ändern? Also mich würde ein bisschen interessieren, wie sehr ihr auch in Veränderungen im konkreten Arbeiten geht. Also das eine ist mir klar, man spart wahnsinnig Zeit dadurch, aber wie setze ich die besser ein als vielleicht vorher?
Auf jeden Fall. Also so ein Prozess, den wir eingehen, wenn eine Klinik sich entscheidet, ihre Intensivstation zu digitalisieren und dann entscheiden sie sich für das Mona-System, dann ist das viel mehr als nur die Implementation einer Software, ja, sondern das ist eigentlich ein profunder Change-Prozess innerhalb der gesamten Organisation. Das fängt damit an, wie arbeite ich, wer ist für was verantwortlich, wer erstellt eigentlich die Daten, wer bürgt auch dafür, dass diese Informationen richtig sind. Und wie gehen wir dann eigentlich weiter damit um? Weil so ein Mona-System ist ja jetzt, wenn das auf der Intensivstation ist oder im OP ist oder wie auch immer, ist ja keine Einbahnstraße, sondern wir müssen uns ja dann Gedanken machen, wo geht der Patient dann weiterhin? Geht er auf die Normalstation? Später wird er irgendwie vielleicht mal abgerechnet. Da muss an die Leistungsträger müssen Informationen übermittelt werden. Und deswegen ist das System nicht so unilateral zu installieren und dann knallen wir das dahin und sagen viel Spaß damit, sondern es ist im Endeffekt eine tiefgehende Veränderung, die zum Teil halt auch Wochen, Monate braucht und auch da muss man jeden mitnehmen. Und das ist auch eine Motivation, die halt nicht nur extrinsisch von uns kommen kann. Natürlich helfen wir gerne, aber das muss auch aus den Teams selber kommen. Die müssen das wollen und das erleben wir immer wieder, wenn man das einmal angestoßen hat, wie stark sie dann auch sich selbst motivieren können. Ganz tolle Ideen halt auch haben, ne? Also das System lebt ja vom Input der Leute und sagen, Mensch, hier, das habe ich mir überlegt und das noch ein gutes Feature und das noch eine Sache, die wird mir richtig helfen. Und nur so sorgen wir auch dafür, dass unser System konkurrenzfähig bleibt.
Ich habe gerade, während du das erzählt hast, auch nochmal drüber nachgedacht und du hast natürlich völlig recht, was da alles dranhängt. Ich glaube, das ist so ein Ding, das ist für viele so undurchsichtig, dass man sagt, oh, das ist jetzt die Krankenkasse und das machen die dort und am Ende ist es ja eine Firma. Das muss ja, da gibt es eine Leistung, die muss abgerechnet werden. In den USA ist es meistens immer ein bisschen klarer, weil wenn man da reinkommt mit einem Platzwunde am Kopf, dann fragen sie als erstes nach der Kreditkarte. Habe ich tatsächlich so erlebt. Ich so, okay, wow, was? Haben Sie eine Kreditkarte? Da war ich so, ja, irgendwo. Die ganzen Dienstleister drumherum, wir hatten jetzt auch die Folge mit Jens Baas, die ihr auch erwähnt hattet, und das Ganze, was dort passiert. Wie stark ist der Druck, der von dort kommt, um die Branche quasi auch mitzuziehen? Oder wo ist der Druck am größten zu digitalisieren? Das wäre eigentlich die Frage.
Also ich glaube, der Druck ist immer da am größten, wo die Not am größten ist. Und natürlich, wenn du jeden einzelnen Subprozess der Branche fragst, dann werden sie dir einen Punkt nennen, der sie am stärksten betrifft. Und wenn du natürlich einen Chef einer großen Krankenkasse fragst, dann wird er dir sagen, wir müssen das gut abrechnen, das muss effizient sein und das darf nicht so viel Zeit kosten und am besten auch keine Fehler dabei passieren. Ich glaube, wir alle profitieren davon, dass die Leistungen, die am Patientenbett erbracht werden, fair und transparent und sicher abgerechnet werden. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Und so, es ist nicht nur die Krankenkassen, die am Ende von einer richtigen, sachlich richtigen Abrechnung profitieren, sondern es sind natürlich dann am Ende auch die Krankenhäuser, weil es gibt einen großen Anteil zum Beispiel an Zusatzentgelten, die Krankenhäuser in Anspruch nehmen können. Die setzen aber voraus, dass sie die auch richtig dokumentieren. Also ein kleines Beispiel, wenn man sagt, der Patient kriegt, sagen wir mal, ein Thrombozytenkonzentrat. Ja, das ist ein Blutprodukt, ja, ist ein teures Blutprodukt, das kostet einige hundert Euro. Und wenn du das Ding auf ein Blatt Papier schreibst und dann vergisst du wesentliche Informationen und vergisst zum Beispiel, warum du das gegeben hast, dann wird das am Ende nicht erfasst werden. Und das stellt dir die Blutbank trotzdem in Rechnung und am Ende kriegst du aber das Geld als Krankenhaus nicht. Und es gibt da Schätzungen, die sagen, bis zu 10-20% der Leistungen, die die Krankenhäuser bringen, werden aufgrund von fehlender Dokumentation, am Ende von fehlender Digitalisierung, aber vor allen Dingen von fehlender Dokumentation einfach nicht abgerechnet. Und wenn man sich überlegt, was man sonst machen muss, um 10-20% Ergebnis zu steigern, das ist schon relevant. Also das ist auch für die Krankenhäuser wichtig, dass das, was sie tun, am Ende auch wirklich richtig bezahlt wird. Und das liegt meistens dann daran, dass wenn man am Ende so ein Packen Papier nimmt und daraus versucht, diese Sachen raus zu extrahieren, das ist nicht sehr erfolgreich. Von daher macht auch eine Investition in Digitalisierung macht in jedem Fall auch wirtschaftlich Sinn.
Ja, das, also klar, das ist schon, also so wie du es auch eben vorhin beschrieben hast, denke ich so, ja, du schreibst was auf, vergisst das, wenn ich jetzt überlege, in wie vielen Unternehmen nicht mal Zeiten erfasst werden, wenn irgendeine Leistung erbracht wird und da musst du halt in einer Stresssituation jedes Detail nachvollziehen und verstehen. Was wäre denn, wenn du jetzt mal so auf insgesamt die Medizinbranche auch schaust, weil mich hatte schon sehr beeindruckt, wie du gesagt hast, ja, und das wäre eigentlich das Produkt gewesen, das hätten wir gar gehabt und dann haben wir das halt auch gebaut. Das klingt sehr straightforward. Würdest du es A nochmal machen? Bist ja mittendrin. Was würdest du anders machen? Und würdest du anderen Medizinern, angehenden Medizinern raten, mach da mehr, der Markt ist riesig, weil es muss viel passieren?
Auf jeden Fall. Also ich würde das immer wieder machen. Ich habe nie Sachen gemacht, die ich nicht machen wollte. Das ist, vielleicht bin ich auch in meiner glücklichen Situation gewesen, auch das zu tun und auch können zu tun. Ja. Und ich mache das, was ich mache und die Gründung und das, was drumherum geht. Natürlich ist nicht alles immer Spaß. Natürlich gibt es auch Sachen, von denen hätte man vor 5 Jahren nicht gedacht, dass sie einmal betreffen werden und dass man sich über solche Sachen jetzt Gedanken machen muss. Aber ich glaube, in Summe ist das eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Und das ist einfach nicht nur, dass es interessant ist, ein Unternehmen zu gründen, es ist aber auch interessant, auch einfach zu lernen, wie andere Menschen darauf reagieren, was man so produziert, was man so macht und wie das am Ende dann am Patientenbett auch einen Unterschied macht. Das ist eine sehr befriedigende Erfahrung und ich habe die Klinik auch gerne gemacht. Das ist kein schlechter Job, das ist ein guter Job und es hat mir auch riesigen Spaß gemacht, aber im Endeffekt ist natürlich das Maß der Kreativität und das Maß der, ich sag mal, unkonventionellen Problemlösung, die man so macht, wenn man in so einem Startup ist, ist natürlich schon ein anderes Niveau. Und von daher glaube ich persönlich, dass dieses ganze Entrepreneurship, Unternehmertum in der Medizin einfach viel zu wenig. Ich würde mal sagen, das fängt bei der Lehre an, also wird viel zu wenig in der Ausbildung auch als Option dargestellt. Es gibt im Endeffekt viel zu wenig Möglichkeiten, das zu machen. Und es gibt am Endeffekt auch, glaube ich, viel zu wenig Leute, die sich hinstellen und öffentlich erklären, dass sie das mal gemacht haben und dass sie aus tiefer Überzeugung auch sich dann der üblichen akademischen Karriere verwehrt haben. Weil, sind wir mal ehrlich, die Karrieren innerhalb der Medizin sind sehr klar vorgezeichnet. Und wenn man sich einigermaßen vernünftig anstellt, dann gibt es einen bestimmten Weg, den gehst du. Und davon wegzugehen ist relativ scary. Also das ist jetzt nicht so eine Sache, die ich sag mal, so eine Mutter gerne hört, ja, wenn er sagt, ja, jetzt mach doch lieber noch 2 Jahre, dann kommt das und dann noch das und dann bekommst du irgendwann deinen Sportwagen, ja. Und ich glaube, es gibt sehr wenige im Endeffekt, die sagen, Ich habe mich davon wegbewegt, das war das Risiko, das haben wir eingegangen, sind wir eingegangen, aber es war am Endeffekt eine absolut richtige Entscheidung. Ich würde es immer wieder machen. Ich kann nur jeden oder jede darin bestärken, das auszuprobieren, weil es ist kein Weg, keine Einbahnstraße. Es ist, du lernst immer was, du nimmst immer was mit, und selbst wenn du nach 2 Jahren sagst, das war nichts oder es ist nichts geworden oder das Startup ist pleite gegangen oder so, die Sachen, die man dort lernt, lernst du an keiner Uni, und die machen deinen deinen weiteren Lebensweg in jedem Fall 100-mal interessanter. Also kann ich nur empfehlen.
Ich höre in Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten immer wieder, vor allem mit denen, die an der Uni arbeiten, und ich hole einmal aus, wie beschissen Führung im medizinischen Umfeld, insbesondere an Universitäten, gelebt wird. Ne? Also gibt immer noch die Halbgötter, in der Regel Männer in Weiß, die mit sehr alten Führungsprinzipien agieren, die wahrscheinlich gar nicht mal wissen, wie Führung geht, weil sie auch nie beigebracht bekommen haben, aber auf einmal irgendwie Chefs werden von Hunderten von Menschen, wenn sie in so eine Krankenhausleitung oder auch nur Abteilungsleitung kommen. Ich sag jetzt eingeschoben, auch in der Wirtschaft gibt es ein ziemlich großes Lack an Führungsqualität. Also Umfragen zeigen, wenn du Führungskräfte fragst, ob sie gut sind, sich für eine gute Führungskraft halten, sagen 80% ja. Wenn du die geführten Menschen, derselben Menschen fragst, hast du schon mal in deinem Leben eine schlechte Führungskraft gehabt, sagen 90, ja, na klar, 90%. Also es gibt einen großen Mismatch in der Wirtschaft zwischen erlebter Führung, wenn du die Führungskräfte fragst, oder die Geführten. Und vom Hörensagen, Einzelbeispiele, höre ich, dass das im Gesundheitssystem mal mindestens ebenso schlecht ist. Wie siehst du das Thema Leadership im Krankenhaus? Glaubst du, dass da Nachholbedarf ist? Und wenn ja, wie könnten wir das hinkriegen? Außer alle machen Startup und lernen, wie das geht.
Naja, also ich sehe das. Also wir kommen aus in der Medizin, wir haben ein sehr hierarchisches System. Es ist ein System, das quasi fast militärisch organisiert ist zum Teil. Es gibt Assistenzärzte, dann gibt es Oberärzte, dann gibt es leitende Oberärzte, dann gibt es Chefärzte und so weiter, und dann wird quasi von oben nach unten durchdelegiert. So, das ist zumindest die Vorstellung. Und das ist sicherlich in einigen Kliniken oder auch wahrscheinlich in einem signifikanten Teil der Klinik immer noch der Fall, dass dort gesagt wird, der Chef entscheidet und dann müssen alle anderen Steinchen fallen dann um. So, ich erlebe aber auch, und das gehört auch zur Wahrheit, dass das nicht mehr überall so ist und dass sich dieser Mindshift sehr, sehr stark auch in den Kliniken durchsetzt immer mehr. Und wir haben immer mehr Leute, die verstehen, dass das am Ende eine Teamaufgabe ist, dass es nicht ein Mensch ist, der sagt, wo es lang geht, sondern dass es am Ende sehr, sehr viele gut ausgebildete Leute braucht, die dafür sorgen, dass so eine Klinik dann auch vernünftig funktioniert. Und ehrlich gesagt, natürlich ist es ein hierarchisches System. Das kommt aber auch natürlich ein bisschen aus der Dringlichkeit teilweise der Situation. Das heißt, es muss klar geregelt sein, wer ist derjenige, der jetzt Entscheidungen trifft. Wir machen sehr, sehr viel in der Medizin in Anlehnung an zum Beispiel an Aerospace, ja, also SOPs, Entscheidungsketten, wer trifft am Ende welche definitive Entscheidung. Und das mag dann zum Teil auch von außen harsch klingen, ja, und dann, aber es ist im Endeffekt auch notwendig, weil einer muss sagen, ob das Schiff nach links oder nach rechts fährt. Ja. Und ich erlebe immer mehr, dass dieses Thema Leadership in den Kliniken ein wichtigeres Thema wird. Und ehrlich gesagt, habe ich zumindest mit meinen Vorgesetzten in meiner beruflichen Karriere immer ein sehr gutes, professionelles, natürlich auch respektvolles und Verhältnis gehabt, und aber auch eins, in dem klar war, wo meine Position ist, von dem, was ich kann und was ich auch entscheiden darf und was ich auch entscheiden muss. Und diese hierarchische Struktur zu haben, hat teilweise auch Vorteile. Und man kann nicht ohne weiteres in einer, ich sag mal, in einer Notfallsituation diese Sachen ausklammern, sondern da haben sich diese Befehlsketten im Zweifelsfalle auch, glaube ich, ganz gut etabliert. Ja, also
das meine ich auch nicht, ne? Also ich glaube, dass das, was im OP passiert, ist vergleichbar mit dem, was im Cockpit passiert. Und nicht umsonst arbeiten Top Crews mit Checklisten, sowohl im medizinischen Bereich als auch im Cockpit. Und ich glaube, dass Entscheidungsfindung, Leadership bei einer OP, da seid ihr Lichtjahre weiter als jedes Management-Team. Bin ich ganz fest von überzeugt. Es geht eher darüber, und da habe ich auch mal mit jemandem von der Lufthansa gesprochen, dieses Crew Resource Management. Das wird nicht unbedingt in den Fluglinien im Management gelebt. Es wird nur im Cockpit gelebt. Und das ist das, was ich höre, im OP super. Aber wenn es dann darum geht, ein Krankenhaus zu organisieren, eine Abteilung zu organisieren, eine Hochschule zu organisieren, dass da eben ganz schön Nachholbedarf ist.
Das ist auch so. Ja, das ist ein System, das natürlich über Jahre, Jahrzehnte so kultiviert wurde und das auch, ich sag mal, so leidlich funktioniert hat. Aber ich glaube, jeder, der heutzutage eine Klinik übernimmt, der auch vielleicht eine Klinik modern führt, wie das eben auch gemacht werden sollte, nämlich unter Einbeziehung aller medizinischen Professionen, in einer respektvollen Umgebung und so weiter, der hat das schon verstanden. Also wäre jetzt einfach zu sagen, ja, das ist so und alles ist schlecht und so weiter. Ich sehe ehrlich gesagt diesen Change schon. Ja, es gibt immer super leuchtende Beispiele in der einen oder anderen Richtung. Natürlich kenne ich auch der Chef, der sagt, der in die Hände klatscht und sagt blau und dann kommt jemand und kippt ihm Desinfektionsmittel auf die Finger. Das gibt es, ja. Das habe ich auch oft genug erlebt. Aber es gibt eben halt auch Leute, die das verstanden haben und die auch sehen, dass 2024 sich eine Klinik nicht mehr führt wie 1976. So. Und die unterscheiden dann auch den erfolgreichen Manager einer Klinik, weil es sind ja im Endeffekt Wirtschaftsunternehmen. Es sind im Endeffekt Unternehmen mit teilweise hunderten Mitarbeitern. Auch so eine kleine Division, sage ich mal, kann schon hunderte Mitarbeiter haben. Und die meisten, die das tun, haben das ziemlich stark verinnerlicht. Und ich glaube, die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheiden sich vor allen Dingen in wie stark sie das auch annehmen von externen. Und also es gibt es, aber es wird immer weniger und diese Prinzipien setzen sich zumindest gefühlt bei mir immer mehr durch.
Würdest du zurück in die Intensivmedizin gehen? In welchem Krankenhaus, was du jetzt gesehen hast auf der ganzen Welt oder Europa, würdest du arbeiten wollen?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde wieder in die Intensivmedizin zurückgehen, weil es ist einfach ein unglaublich interessanter Job, wo du unmittelbar für das, was du tust, sowohl eine Verantwortung übernehmen kannst, als auch eine Entscheidung treffen kannst, als auch lernst, dass du, wenn du richtige Entscheidungen triffst, wenn du das vernünftig machst, dann auch einen riesen Erfolg haben kannst. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu Sachen, wo man Sachen auf 30 Jahre oder 20 Jahre, wenn ich sage, jetzt stell mal dein Diabetes gut ein, dann ist das natürlich auch gut und richtig und wichtig. Aber dass du eben halt sagen kannst, ich habe dem jetzt das richtige Medikament gegeben und jetzt ist der Kreislauf wieder stabil und vorher war er nicht stabil. Diesen Effekt, den hast du gerade in der Intensivmedizin. Das ist also zutiefst befriedigende Aufgabe, wenn man sie beherrscht und wenn man irgendwann, und das dauert einige Jahre, dann auch irgendwie merkt, dass man bestimmte Sachen gut kann und dann aber auch weiß, welche Sachen man nicht kann und wo man dann doch mal besser den Oberarzt rufen soll. Das ist eine gute Sache. Ich würde das sofort wieder machen. Ich würde das allerdings nicht machen. Ich würde es gerne machen in einer Klinik mit Mona. Weil der lacht jetzt auch wieder. Ich habe die Steilvorlage hingelegt. Ja. Also das würde ich natürlich am liebsten machen, ja. Aber wenn dann in einer Klinik, also am liebsten mit Mona, und wenn es nicht mit Mona ist, dann zumindest in einer Klinik mit hohem Digitalisierungsgrad, in der ich meine Zeit richtig einsetzen kann, in dem ich nichts mehr abschreiben muss, kein Fax mehr abtippen muss und im Endeffekt meine Zeit für das eigentlich einsetzen kann, was mich initial ja motiviert hat, den Job zu ergreifen. Ja.
Nein. Also das Leadership-Thema war natürlich auch nur ein bisschen, um zu provozieren. Ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung, wir bieten ja so Leadership-Programme an, offene, wo wir Menschen aus allen Berufsgruppen zusammenholen. Und wir haben einige Mediziner jetzt, die das machen und die alle wahnsinnig interessiert sind am Thema neue Arbeit, die wirklich sich weiterbilden wollen, die eine ganz große Bereicherung auch jeweils für die Gruppen sind. Also die guten Beispiele kennen wir auch. Genau.
Und ich glaube, das ist auch diese, ich sag mal, die Akzeptanz auch Coachings, Mentorship und so weiter, aber auch im Prinzipien vielleicht aus anderen Unternehmen, aus der Unternehmensberatung, aus der, ich sag mal, klassischen Psychologie vielleicht auch zu übernehmen, das wird immer mehr. Das wird eben, und das sieht man schon sehr, sehr stark, dass das für für das Führungspersonal eine stärkere Rolle spielt, als es vielleicht wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren war. Aber wie gesagt, ich bin halt auch jetzt ja nicht 100 Jahre alt und ich kann jetzt auch das Krankenhaus von 1975 nicht mit dem von 2024 vergleichen. Aber wir haben auf jeden Fall schon in vielen Bereichen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Und die Teams haben Lust. Das merkt man.
Super. Ja? Lass uns ruhig nochmal auf, ich wundere mich, dass Christoph die Frage noch nicht gestellt hat, aber ich haue sie jetzt nochmal raus. Auf eure Organisation gucken, 70 Leute ist so eine Schwelle, wo ja auch Leadership nochmal wieder neu definiert werden muss. Ihr seid eigentlich eher ein Scale-Up als ein Start-Up. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie habt ihr euch organisiert? Welche Rolle spielt KI in deinem Arbeitsalltag? Lass uns mal ein bisschen bei euch reinschauen.
Wer sagt eigentlich, dass ihr wirklich mit mir spricht? Vielleicht ist das auch
schon mal total. Sehr geil.
Könnte sein, ja.
Plot-Twist.
Plot-Twist, genau. Das wäre allerdings eine gute Geschichte. Wir sind letztendlich, es gibt drei Personen bei uns in der klassischen Geschäftsführung. Das ist einmal mein Kollege Lukas, einer der Gründer, der das medizinische und vor allen Dingen den kommerziellen Teil, den Beziehungen zu den Kunden, aber auch den wissenschaftlichen Teil sicherlich größtenteils betreut. Dann haben wir Georg, das ist ein erfahrener Geschäftsführer, Steuerberater, Buchhalter und sorgt dafür, dass wir auch immer unsere Rechnung bezahlen können und so weiter. Auch nicht ganz irrelevant. Und dann haben wir mich, der die CTO-Rolle bekleidet, und ich bin verantwortlich quasi von dem Moment, wo wir etwas machen wollen, bis zu dem Moment, wo es zugelassen beim Patienten steht. Das ist relativ breit. Das geht über den Bereich der Produktion, das geht im Bereich des Requirements Engineering, also rauszufinden, was wollen wir eigentlich produzieren, das dann entsprechend zu gestalten, zu programmieren und dann dafür zu sorgen, dass es auch sicher und funktioniert und dann am Ende auch zulassen. Das heißt, auch der Regulatory Affairs und Quality Management Teil ist sozusagen, was ich verantworte, und das ist sehr breit, und deswegen kann ich das auch nicht alles alleine, sondern habe dort einen Satz von Kolleginnen und Kollegen, die jeweils ihre Aufgaben sehr, sehr gut machen. Und das kann nur funktionieren in einer Synchronisation dieser Einzelprofessionen. Das heißt also, wir haben einen Leiter der Entwicklung, einen Leiter der Hardwareentwicklung, wir haben jemand, der macht Quality Management und Regulatory Affairs, und meine Aufgabe ist eigentlich dafür zu sorgen, dass die ihre Aufgaben möglichst reibungsfrei machen können. Und natürlich gibt es immer mal wieder Fragen, wo man was entscheiden muss, weil es am Endeffekt zwei Wege gibt, und dann diskutieren wir das und besprechen das und entscheiden uns für A oder B. Das muss man dann schon machen, aber de facto ist es so, dass ich ja als Mediziner nicht der beste Programmierer bin. Und das, glaube ich, das ist ein wesentlicher Unterschied zu vielleicht einer Station im Krankenhaus. Da sagst du ja, der Oberarzt oder der Chefarzt ist vermeintlich auch der beste Arzt. Ich bin ja in einem Job, wo ich eine Aufgabe mache, für die ich eigentlich so gesehen gar nicht formal ausgebildet bin. Und deswegen ist ein großer Teil meines Jobs auch einfach dafür zu sorgen, dass die Leute, die es wirklich können, auch entsprechend befähigt werden dazu. Ja, und das hat Personalteile, das hat aber auch einfach viele Gespräche, viel besprechen. Und am Ende muss ich dann die Synthese finden und dann manchmal eben halt auch sagen, okay, dann machen wir es halt so oder so.
Profis sollen Profi-Dinge tun, sagt mein Geschäftsführungskollege Tim immer als COO. Und wir steuern hier so auf die Stunde zu. Michael, du hast aber auch die richtige Frage gestellt mit der Organisation. Ich wäre noch gekommen, aber ich wollte den Flow vorher nicht stören. Wir haben zum Ende immer noch mal eine Frage, die jetzt gleich kommt, aber mich interessiert eine ganz kleine Frage noch vorab. Du bist viel unterwegs, du siehst viele Sachen, du hast wahrscheinlich aber auch schon einen sehr, sehr, sehr tighten Schedule. Was sind deine Inspiration Points? Wo ziehst du Sachen her für dein Unternehmen an Ideen, wo du sagst, die kommen jetzt nicht aus der Intensivstation, vielleicht drumherum? Was ist deine, was sind deine endlosen Quellen an Inspiration?
Ich glaube, sehr viel lesen, sehr viel konsumieren einfach an Informationen, an Blogs, an Foren, an Publikationen, auch wissenschaftlichen Publikationen, einfach sehr viel interessiert einfach Sachen aufnehmen und dann erst später filtern, ob die wirklich gut sind für dich, für die Medizin. Sehr, sehr viele Informationen, also auch technologische Informationen erstmal aufnehmen, evaluieren, schauen, wie weit ist das wirklich schon? Können wir das vielleicht einsetzen? Und das ist dann auch so ein bisschen immer meine Aufgabe zu überprüfen, ist diese Technik schon so weit, dass sie am Ende wirklich auch sicher beim Patienten eingesetzt werden kann. Ich glaube, das ist meine Hauptaufgabe, auch einfach wach zu bleiben, auch in der Zukunft und nicht einzuschlafen und zu sagen, so und so machen wir es jetzt und dann enden wir am Ende so wie die Unternehmen davor. Und weiß ich, wenn ihr es gibt sehr viele Quellen, die mittlerweile sehr, sehr gut sind. Ich bin ein großer Fan von Hacker News. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch was sagt. Da finde ich, sind immer sehr, sehr gute Sachen dabei, sind immer auch geistreiche Informationen. Und das Schönste finde ich eigentlich daran, dass die Sachen nicht immer rein technisch sind. Es geht nicht immer nur um, ich sag mal, IT in dem Sinne, sondern es gibt auch manchmal naturwissenschaftliche Themen oder einfach mathematische Themen. Und wie gesagt, ich habe das Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die viele Sachen auch sehr viel besser können als ich. Und wenn man dann mit einem ausgebildeten Computer-Scientist solche Sachen mal besprechen kann und sagen kann, Mensch, erklär mir das doch mal, was das eigentlich heißt und ob wir das einsetzen können, dann kann man dabei sehr viel lernen. Und das versuche ich immer so frisch zu halten, wie es irgendwie geht.
Und dann noch die allumfassende Frage mit der Antwort auf alles. Wo willst du noch hin?
Ich würde gerne in einer das Unternehmen und mich so weiterentwickeln, dass der Großteil der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ihre Arbeit wieder richtig, gut, sicher und am Patienten verrichten können. Und ich hoffe, dass wir als Unternehmen ein Stück dazu beitragen können und das in den Kliniken, mit denen wir zusammenarbeiten, auch real werden zu lassen. Ich hoffe, dass das eine Zeit sein wird, in der wir sichere und gute Medizin machen, in der auch der Patient im Endeffekt im Mittelpunkt steht, unabhängig davon, welche Technik wir wählen, ob das dann am Ende KI ist oder ob das Telemedizin ist oder am Ende vielleicht doch was viel Einfacheres, aber wo wir uns eigentlich wieder darauf zurückbesinnen, was wir eigentlich mal gelernt haben und in der im Endeffekt der Patient an der ersten Stelle steht und nicht das Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das ist für mich der wichtigste Aspekt, weil am Endeffekt haben wir eine bestimmte Ausbildung gemacht, wir haben eine Sache gelernt, weil wir sie machen wollten. Und da möchte ich gerne hin, dass jeder und jede auf der Station das auch am Ende machen kann.
Das finde ich einen wunderschönen Anspruch und ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank für die Stunde, die wir mit dir verbringen durften.
Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Danke dir. Also wir danken jetzt ganz offiziell unserem Goldstaubfinger PR-Tobi, der hier einen Kontakt gemacht hat, mit dem ich es immer wieder schätze zu arbeiten. Und er hat hier einen Goldgriff gelandet, denn das Thema haben wir einfach zu wenig am Schirm, weil wir auch in anderen Bereichen sind drin. Freuen uns aber eben, dass wir das jetzt eben immer mehr auch vorgestellt bekommen. Und das, was Arne hier beschreibt und wie die Problemlage auch ist und was da für ein Produkt raus resultiert, das ist für mich die perfekte Verbindung von New Work. Du machst dir den Job so und drehst es dir hin und guckst, was du brauchst, und das braucht auch die Welt dazu. Also ganz viele Checkboxen dran. Ich habe viel gelernt und gute Folge.
Da finde ich auch, also echt ein spektakulär guter Tipp. Auch mit dem Anspruch der Vision, also voll auf der Bergmannschen Ideallinie. Ich also nehme aber auch mit, wir müssen, wollen, dürfen auch noch tiefer rein in die Menschen. Also ich möchte super gern auch Pflegepersonal mal bei uns haben. Das kriegen wir auch noch dieses Jahr hin. Das versprechen wir uns gegenseitig. Und mein zweites Fazit, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das mit dir zusammen zu machen.
Obwohl wir in getrennten Räumen sitzen. Ne? Wir sind ja im Studio, also ein Studio so, ein Studio so.
Durch eine Mauer getrennt. Bis zur nächsten Woche.